Halli, hallo, hallö, lö, löle.
FFN.
Was für eine Woche.
Der Guten Morgen Niedersachsen Podcast mit Carmen und Axel.
Und Cedric.
Hi.
Dürfen wir jetzt deinen Nachnamen sagen oder nicht?
Ja, natürlich.
Dürfen wir deinen zweiten Namen immer sagen?
Ja, klar.
Oder kommt da jetzt wieder ein Delfin drüber?
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Es gab mal die Diskussion, dass wir nicht mehr sagen können, dass Cedric Werner heißt, weil wir sonst anscheinend Leute damit verwirren, die denken, dass Werner sein zweiter Vorname ist. Ist es aber nicht. Werner ist der Nachname. Wenn ihr euch denkt, was quatschen die denn da? Willkommen im ältesten Morningshow-Podcast der Welt. Nominiert für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Beste Morgensendung.
Weil so eine kleine Radioshow haben wir nämlich auch noch nebenbei. Wir machen diesen Podcast nicht hauptberuflich.
Nee, die Radiosendung heißt Guten Morgen Niedersachsen, hört ihr bei Radio FFN immer von 5 bis 10 und jeden Freitag nehmen wir uns so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und schauen zurück auf die Woche. Inzwischen heute zum 79. Mal. Heute ist Freitag, der 9., nicht der 13. Und wir schauen zurück, was so passiert ist. Wir haben, glaube ich, so viel auf dem Zettel, dass wir jetzt nicht uns hier lang mit Kinkerlchen rumschlagen, sondern einfach Deep Dive vom 10-Meter-Turm in die erste Rubrik. Was haltet ihr davon?
Ja, ich hätte noch eine Frage. Wie hoch ist so ein 10-Meter-Turm?
Hey,
noch?
Du bist so gemein. Meter. Nee.
Highlights der Woche.
Damit sind wir auch schon beim großen Thema, denn Highlight natürlich Olympia hat uns ja, in der Show voll sehr beschäftigt und auch dahinter deswegen dieser kleine Seitenhieb von Cedric, weil Carmen heute meinte, ja, beim Wasserspringen, die springen so, das ist geschätzt 80 Meter.
Gefühlte 80 Meter sind es für mich, weil ich aber auch Höhenangst habe.
Wo ich gesagt habe, naja, Turmspringen von 10 Meter Turm ist ungefähr 10 Meter hoch.
Das war sehr witzig.
Ja, da musste Karin ein bisschen lachen. Ja, Olympia.
Sag den Leuten nicht mal, dass ich Karin heiße. Ich heiße ja gar nicht Karin.
Ja,
und dann kommt es.
Ah, ja,
dann geht das durch jetzt. Dann haben wir das nämlich. Das ist nicht in Ordnung, lass das.
Ja, okay, Werner. So, ja, wir sind ein bisschen durch diese Woche. War anstrengend.
War viel.
Ja, weil wir tolle Programmaktionen hatten. Mhm. Wir hatten tolle Shows und wir haben nebenbei dann wirklich noch viel Olympia geguckt. Mhm. Ich weiß nicht, war das bei den Olympischen Spielen vorher auch so, dass man so drinne war?
Nee, das wollte ich nämlich euch auch nochmal fragen. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Jahr Olympia so krass war, auch durch Social Media. Du hast ja alles gesehen.
Bei mir war es, ich kann mich noch erinnern, 2012 bei den Spielen in London, da war das auch so.
Ja. Ja.
Da war ich so komplett drin und habe wirklich jeden Bums geguckt. Man muss aber auch dazu sagen, zu der Zeit habe ich studiert und hatte viel zu viel Zeit. Aber ich glaube, dieses Jahr war es auch dadurch, dass es halt in Europa stattgefunden hat, so ein bisschen...
Im Gegensatz zu London, meinst du?
Du bist ein Vollidiot.
Er meint wahrscheinlich im Gegensatz zu Tokio, da waren nämlich
und
die
Rio.
Letzten Spiele. Rio de Janeiro, das ist in Brasilien.
Ich bin eigentlich gar nicht so ein Olympia-Fan, aber meine Freundin ist halt Riesensportfan.
Jetzt darf die nicht mal ausreden.
Ja. Achso, ja, ich habe gedacht, sie wäre schon durch.
Unverschämtheit.
Ja, nee, dann rede aus.
Wegen Zeitverschiebung und so.
Achso, wegen,
so,
danke.
Jetzt macht das.
Ja, bei London ist doch gar keine Zeitverschiebung.
Ja, na, doch, eine Stunde.
Ja, Glückwunsch.
Ja.
Aber auch nur zur Winterzeit.
Ich war diesmal wirklich komplett drin. Also so viel Olympia wie diesmal habe ich, glaube ich, noch nie geschaut. Man muss auch sagen, es fing an mit dieser unfassbaren Eröffnungszeremonie, die, glaube ich, ja Maßstäbe gesetzt hat. Und irgendwie gab es so viele skurrile Geschichten.
Die Eröffnungszeremonie war gefühlt auch so lang wie alle anderen Übertragungen bei den Olympischen Spielen sonst.
Ey, und diese Eröffnungsfeier war ja auch so, du bist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Es war schlimmer, wenn man als Kind das erste Mal in den Freizeitpark gefahren ist und dann noch einen Abschlussfeuerwerk gesehen hat.
Mal schauen, wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr vielleicht sogar schon die Abschlussfeier gesehen, wo ja, also es gibt ja das Gerücht, dass Beyoncé auftreten soll.
Wie?
Beyoncé, habe ich falsch ausgesprochen, ne? Beyoncé.
Beyoncé.
Queen Bee,
Queen
wie wir
Bee,
sie nennen.
Ja.
Wie wir Swifties sagen.
Also wir
stark.
Das ist auch ärgerlich, ne? Also das muss man ja auch sagen, die drei abgesagten Konzerte in Wien. Wir haben ja auch eine Kollegin, die gerade vor Ort ist, Lara aus dem Guten Morgen Niedersachsen-Team. Aber
zahlst du so viel Geld?
Besser als ein Anschlag.
Ja, also, ja, genau. Deswegen den schönsten Kommentar dazu mal wieder hat der fantastische Micky Beisenherz geliefert, der gesagt hat, ich trauere lieber mit ein paar Swifties als um ein paar Swifties.
Ja.
So finde ich ganz schön auf den Punkt gebracht. Wir hoffen, dass es irgendwie nachgeholt wird oder die Swifties in Wien eine gute Zeit hatten. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir unsere Top 3 Olympia-Highlights mal zusammenfassen wollen. Ne? Platz 1 wissen wir, da haben wir nämlich noch eine kleine Überraschung für euch, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir starten mit Platz 3. Was war es bei euch?
Für mich war Platz 3 die neue Sportart Kajak-Cross. Das hat
mit deinem Geierhaus.
Oh, das ist aber doch, wirklich, ja, doch, das sieht wirklich sehr spektakulär aus.
Das war für mich wirklich so ein Highlight, das anzugucken. Das hat so Bock gemacht. Also
beschreib
für alle,
mal kurz her, genau, was das
die,
ist.
Die es nicht gesehen haben, Kajakross, das sind die Wildwasser-Kajakfahrer. Und dann wird zu viert gestartet von einer Rampe, ungefähr 2 Meter hoch, vielleicht auch ein bisschen höher. Man weiß nicht, wie viel beim Turmspringen vielleicht.
80 Meter war die Rampe hoch, gefühlt.
Gefühlte 80 Meter. Und dann stürzen die sich in diesen Kanal, fahren dann auch so Tore, müssen an einer bestimmten Stelle, müssen sie auch eine Kenterrolle machen.
Ganz kurz, und wie funktioniert das? Müssen die da eigentlich immer rumfahren? Weil ich habe das gesehen und habe gesehen, dass jemand da eine Strafe bekommen hat und habe nicht verstanden, warum. Also die müssen da dann immer
das ist so
manchmal
die, die grünen Tore,
ja.
Beziehungsweise beim Kajakross sind es ja nur so Stämmchen.
Ja.
Die musst du also in Fließrichtung befahren und da ist so ein kleiner Pfeil dran, auf welcher Seite du vorbei musst.
Ach,
und die roten
so.
Tore, da musst du einmal rum und dann entgegen der Strömung rumfahren.
Was wirklich, ganz also kurzer Einschub für mich als Farbenblinder, wirklich schwierig ist.
Ja, deswegen gibt es ja die Pfeile.
Ja, genau, aber das rot
so,
und
grün. Aber rot und grün würde nicht so funktionieren. Ja. Aber das ist halt wirklich geil, weil da geht es echt zur Sache. Mhm. Da wird sich auch weggedrückt und das kann halt auch mal passieren, dass man da so ein Paddel aus Versehen abbekommt und es ist wirklich, ich find's ja. Mega, macht total Spaß anzugucken und hab da auch riesengroßen Respekt vor, weil wenn man das schon mal gemacht hat, irgendwie schon mal im Kajak drin gesessen hat, das ist auch mörderanstrengend, allein schon gegen so eine Strömung da anzupaddeln oder da in so eine Walze und sowas, das ist, ich find's richtig, richtig geil und dann auch noch Medaille für Deutschland, Bronze und alles. Das fand ich richtig gut.
Für mich war es ein bisschen zu viel hier Ninja Warrior. Zu viel ausgedachte Sportart. So, jetzt hier müsst ihr eine Rolle machen, da müsst ihr 2 Meter runterspringen und dann müsst ihr da rumfahren. Also für mich war es so ein bisschen zu viel Show. Aber ich bin da auch ein alter Mann inzwischen.
Ich mag dieses ganze, also ich mag das Action-Feeling. Man ist so, oh krass, und dann noch hier und da. Und also für mich hat's gerne
aber
noch
mehr
sein
können. Aber das ist ja nicht mal Show, weil so eine Kenterrolle, die hat halt wirklich einen Sinn.
Ja,
so.
Aber du machst was ja nicht aus einer Sektlaune heraus.
Was ist denn dein
raus,
Platz 3, Axel?
Mein Platz 3 ist Snoop Dogg. Snoop Dogg!
Snoop Dogg ist keine Sportart.
Nein, wir haben ja auch nicht gesagt, die Top 3 Sportarten. Bei unserem Platz 1 ist ja auch keine Sportart. Snoop Dogg, der Godfather of Rap, hat die Olympischen Spiele für sich entdeckt. Wir waren schon alle völlig gehypt, als es hieß, er trägt die olympische Fackel. Und wie der einfach die Olympischen Spiele gefeiert hat in den Outfits.
Ey, wirklich.
Wie viel Power der hatte. Ich hab ein Video gesehen, wo er Dressurreiten kommentiert. Das ist, der hatte den Spaß seines Lebens. Und wie alt ist der? Wisst ihr das?
50 ungefähr oder 54 sogar.
Okay, das bedeutet, das bin ich in 14 Jahren. Also ich hoffe, dass ich dann halt
52
auch,
ist er, Entschuldigung.
Der siehst du, in 12 Jahren. Boah, ja. Wo sind da, weiß man das schon? Aber da sind wieder.
Das weißt du doch wieder.
Olympische Spiele.
In London?
Nee, das ist ja eine andere Zeitzone. Karin, das ist nicht witzig. Aber ich fand das so fantastisch, ihn dabei zuzusehen, wie viel Spaß er dabei hatte. Und das hat so eine Eigendynamik entwickelt, weil er hat gemerkt, okay, die Leute finden das cool, was ich mache. Die haben Spaß dabei, hatte dadurch noch mehr Spaß. Und das war so wie diese ganzen Spiele halt so ein geschlossener Logikkosmos, der sich halt immer weiter hochgeschraubt hat.
Ey, du könntest ja noch richtig Glück haben, weil der Bewerbungsprozess läuft ja noch für Olympia 2036.
Ja.
Das heißt,
ist in 12 Jahren.
Genau, das ist ja, das meine ich ja.
Deutschland, die sich da auch
bewirbt. Genau, Deutschland bewirbt sich ja. Das
wenn
heißt,
das funktioniert. Das, ne?
Wenn das wirklich so kommt, hast du 12 Jahre Zeit, dir die passenden Outfits zurechtzulegen, dich ein bisschen mit dem Sport zu beschäftigen, dir so eine Altersweisheit und auch
sehr viel zu kiffen.
Und dann doch noch mehr Falten, dafür hast du noch nicht genug Falten.
Und dann bleibst du in der Bahn hängen und verpasst die Spiele.
So.
Nee, das war Snoop Dogg hat mir viel, viel Spaß gemacht.
Bei mir ist es tatsächlich eine Sportart, weil ihr könnt mir gar nicht mehr hören, aber es hat mich so beeindruckt.
Und die Handball, Handball?
Nein.
Oh, Volleyball. Oh nein, ey.
Ich habe mich so doll verliebt in Volleyball.
Wirklich?
Das ist so groß. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, weil Rugby und Volleyball finde ich beides geil. Ich habe echt nochmal meine Liebe für Ballsportarten entdeckt, außer Fußball leider. Hockey war ja auch sensationell, fand ich großartig. Wobei, ist das eine Schläger- oder eine Ballsportart? Das ist eine Ballsportart, oder?
Ich habe dir nicht zugehört.
Ach, wie immer. Die Volleyballmänner, die Deutschen, waren fantastisch, was die da abgerissen haben und gegen wen sie wie gespielt haben. Die haben sich in jedes Spiel reingekniet. Und du, es ist so schön, weil es ja verhältnismäßig einfach nachzuvollziehen ist. Man braucht nicht irgendwie 15.000 Regeln erst nachlesen und dann macht der eine noch hier und wenn der aber dann so, dann darf der andere das. Großartig. Die haben so viel Bock auf diese Spiele gehabt. Und das Geilste ist, dass die aus diesem ganzen Olympiakosmos so ihr eigenes Ding gemacht haben. Die sind nämlich quasi dann schon mal abseits des Spielfeldes, haben die sich, hat einer aus der Mannschaft quasi vorgegeben, pass auf, wir haben ja diese Deutschlandklamotten und wir gehen alle einheitlich in einem Outfit, sei es zum Essen, zu irgendwelchen Presseterminen. So, es gibt ja diesen Fischerhut, dann dieses lachsfarbene Shirt. Und es wurde irgendwann mit der Zeit immer absurder, sodass das Outfit, wenn man nur einen von denen gesehen hat, sehr lächerlich ausgesehen hat, aber in der Gruppe hat es richtig viel Stil gehabt.
Also und, so ein bisschen wie so ein Junggesellenabschied.
Ja, quasi. Ja, genau. Es war wie ein riesengroßer Junggesellenabschied. Und dann,
angeblich mit Stil.
Dann hat Tobi Krieg, auch einer der Volleyballer, dann im Interview gesagt, ja, das war schon ganz cool, aber ich habe mich richtig geschämt, als ich einmal allein aufs Klo gehen musste. Das fand ich sehr, sehr witzig. Also die sind echt mein absolutes Highlight, finde ich sehr gut.
Ich möchte da euch auch ganz kurz den WhatsApp-Verlauf vom 27. Juli von Carmen und mir zitieren. Hast du Volleyball gesehen? Alter, das war bisher krasseste, finde ich. Ich habe geantwortet, nee, Radrennen, Turmspringen, Hockey, Turnen, das haben wir gesehen. Pause. Volleyball war so heftig, war die Antwort.
Ja, von Carmen. Meine, weiß ich nicht, das, worüber ich mich da so gefreut habe, einfach so überbordend war und ich war so überwältigt in dem Augenblick und auch sehr überrascht. Aber also ich habe alle, die jetzt zuhören und Volleyball spielen, ich habe großen Respekt vor euch, weil dass man da noch Knie hat nach zweimal Spielen, wundert mich.
Ja, das stimmt.
Und Unterarme.
So, Platz 2, Cedric, fängst du wieder an.
Nee, du darfst anfangen.
Okay, nee, dann darf Carmen anfangen, weil sie gerade die Letzte war.
Gut, dann mache ich da weiter, wo ich eben aufgehört habe. Alter, Handball. Nee, tatsächlich. Das Spiel gerade, also ne, ihr habt es auch gesehen, das Spiel der Deutschen gegen Frankreich jetzt bei Olympia. Das Viertelfinale, das, also Entschuldigung, aber das passiert. Ich weiß, ich bin befangen und wenn man da selber in diesem Handballkosmos ist und so, aber ey, ihr habt es auch gesehen und es war wirklich, wirklich krass. In den letzten 6 Sekunden nochmal das komplette Spiel zu drehen, auszugleichen, dann noch in der Overtime zu gewinnen gegen Frankreich. Du spielst in deren eigener Halle. Das ist schon... Also das war schon wirklich krass. Und ich habe wirklich Respekt vor Rinas Uschin, dass er einfach 14 Tore in einem fucking Spiel wirft.
Wie alt ist der?
22, glaube ich.
Wahnsinn. Ja.
Ey, was habt ihr mit 22 gemacht? Dankeschön.
Da bin ich noch mit meinem Prinzessin Lilifee Fahrrad um die Güllegrube gefahren.
Den Gag machst du immer, weil das ist immer
ich
witzig.
Weiß. Danke.
ja, also das ist auf jeden Fall, wenn es nicht mein Platz 1 wäre, der schon vergeben ist, dann wäre das definitiv mein Platz 1 gewesen.
Ja, das muss ich aber, da muss ich recht geben. Das war wirklich das Spiel gegen Frankreich. Das ist so ein Spiel, das sieht man ein Jahrzehnt mal. Das hatte so ein bisschen was wie, um den Fußballvergleich zu ziehen, Dortmund gegen Schalke. Wisst ihr noch, als Dortmund zur Halbzeit 4-0 geführt hat und dann Schalke in der zweiten Halbzeit 4 Tore gemacht hat, zum 4-4. Das ist so eine Liga für mich gewesen.
Ja,
das Wunder so von der Sen. Vom epischen Eindruck hat es ein bisschen was wie das 7-1 von Deutschland in Brasilien damals.
Aber anders.
Spielverlauf.
Genau, ganz anders.
Also und ich glaube auch von der, wie nennt man das, Konsternierung oder so, der Franzosen. Also ich glaube,
warum ziehst du uns da immer wieder mit rein? Oder wie heißt das?
Doch sag nicht. Doch mal. Ihr wisst doch, was ich meine. Ich glaube, hinterher waren die Franzosen, also die waren, glaube ich, wirklich richtig erschüttert und richtig fertig.
Ja.
Man hat auch nur so vereinzelt ja so ein paar Deutsche gesehen, die dann heftigst gejubelt haben, natürlich. Aber das war schon irgendwie, also da auch wieder ein bisschen unangenehm in der Situation.
Ja.
Was ist dein Platz 2?
Mein Platz 2 ist Tischtennis. Und zwar Annette Kaufmann. Ja,
was ist denn? 18-Jährige.
Ja, ich weiß, es ist eine Randsportart, ja genau. Und das ist die 18-Jährige Annette Kaufmann, die da wirklich, also den Sommer ihres Lebens hatte, irgendwie nachgerückt, weil sich 2 andere Spielerinnen verletzt hatten. Die war eigentlich noch gar nicht so weit. Die hat zwar schon ordentlich abgeräumt bei den Europameisterschaften und deutschen Meisterschaften. Und dann tritt die bei Olympia auf, ist 18 Jahre alt und hat ein Selbstbewusstsein und hat so ein schönes Tischtennis gespielt. Mhm. Also wirklich, ich habe ja früher selber gespielt und das ist so Spielerinnen und Spieler wie Annette Kaufmann habe ich gehasst, weil die kommen halt mit einem Selbstvertrauen in die Halle und an den Tisch, dass du schon denkst, okay, du gehst mir auf den Sack. Du gehst mir richtig auf den Sack. Und dann steht sie da und spielt so aggressiv und hat so eine Spielintelligenz, dass du als Gegenspieler, du kannst nichts machen. Das ist ihr Spiel, die spielt so aggressiv und du kannst es nicht verteidigen. Also du kannst halt Glück haben, dass sie einen schlechten Tag hat. Das ist so deine einzige Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie man sie irgendwie schlagen sollte. Das war ja auch gestern die Japanerin, die sie geschlagen hat im Mannschaftswettbewerb, die aktuelle Nummer 8 der Welt. Die stand halt schon...
Aber auch erst 16, das finde ich halt auch so absurd. Also die 16 gegen 18.
Aber die wie gesagt, eine der besten Spielerinnen der Welt stand schon im ersten Satz halt am Tisch und du hast gesehen, du hast die Fassungslosigkeit ihr angesehen. Mhm. Die wusste nicht, was mit ihr passiert. Und dann schießt sich da so eine 18-Jährige 3-0 Sätzen von der Platte. Das war also sowas, ich glaube wirklich, dass sie größer werden kann als Timo Boll.
Was ich so faszinierend daran finde, ist, dass du beim Tischtennis ja so komplett, also du hast ja selber gesagt, mit diesem Selbstbewusstsein aufzutreten, aber du hast ja ab einem gewissen Punkt, wenn du es richtig anstellst, komplett das Spiel, dein Gegner und alle Möglichkeiten in der Hand. Also es liegt ja dann quasi bei dir, wenn du, also gehe ich zumindest von außen, sieht das danach aus, wenn du den Aufschlag gut machst, wenn du dann, weil der andere muss ja dann eigentlich, also er kann ja teilweise nur noch annehmen, du kannst ja gar nicht richtig...
Naja.
Naja, zurückschlagen sozusagen und dann ist es dein Spiel. Also das finde ich so krass.
Ja, das Krasse ist halt bei Kaufmann, dass sie halt sofort Druck macht. Also das ist, sie spielt so aggressiv, du kannst nicht reagieren. Also du musst dann selber aggressiv spielen. Ich habe den Vergleich zum Handball ja gezogen und habe gesagt, du hast einen Spieler, der so aggressiv spielt, dass er entweder das Tor wirft oder du ihn faulen musst und er einen 7 Meter bekommt. So, und
das ist sehr klug dann. Also du musst halt wirklich klug spielen, ne?
Irgendwann wird man sich bestimmt auf ihre Spielart einstellen, aber ich habe geguckt, sie hat allein nach dem Spiel gestern Abend 10.000 neue Instagram-Follower bekommen, die meisten davon aus Japan. Das wird sehr spannend, das noch weiterhin zu beobachten.
Aber nochmal das Alter, also 16 und 18, das ist schon einfach wirklich krass.
Es ist unfassbar. Es gibt ja noch eine andere 18-Jährige, die super erfolgreich ist, Mia Griesel, aus Lunestedt, aus meiner alten Heimat, die auch zusammen mit Annette Kaufmann schon Doppel gespielt hat und da schon Titel gesammelt hat. Also auf den Frauentischtennis der Zukunft können wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Und dann hoffentlich kommt es so ein bisschen aus der Nische raus. So.
Cedric. Jetzt mal zu dir.
Jetzt zu mir. Jetzt müssen wir mal mit dir reden.
Ist so ein kleiner Doppelschlag. Einmal die Franzosen. Waren für mich ein ziemliches Highlight.
Insgesamt.
Ja, weil es wirklich so war, auch wenn es ganz oft so war, dass das Fernsehen mit der Tonabmischung nicht wollte, dass man was aus der Halle hört.
Das war wirklich Wahnsinn. Das war manchmal wirklich absurd.
Ja. Aber das war wirklich krass, wie die natürlich ihre eigenen Sportler gefeiert haben, aber auch so alles mögliche. Da war überall oder fast überall war es bei den Sportarten voll und das war irgendwie wirklich, wirklich schön, wie alle da Bock drauf hatten. Also das fand ich irgendwie sehr, sehr cool. Und besonders cool fand ich insgesamt die Schwimmwettbewerber.
Ja.
Weil da natürlich auch bedingt durch Marchand heißt der, glaube ich, der Starschwimmer aus Frankreich.
Macron, meinst du?
Der war auch mit in der Schwimmhalle.
Ja, aber nur zum Küssen. Er hat doch die Sportministerin da so französische Lebensstil-mäßig geküsst.
Okay, anderes Thema.
Schwimmen. Ist das dieser berühmte French Kiss, von dem wir mal sprechen?
Warum wir eine diplomatische Krise mit Frankreich ausgelöst haben? Oh, Chef, das ist eine lustige Geschichte. So, Schwimmwettbewerb,
du meinst,
sorry.
Leon Marchand, ne?
Ja.
Ja, weil Florent Manadou gibt's ja auch noch und der ist ja auch krass.
Ja, aber ich glaube, der Schwimmer dieser Spiele war definitiv er und... ich fand aber vor allem auch die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer richtig, richtig cool und krass, weil die haben natürlich nicht so viele Medaillen geholt. Ein paar Medaillen sind ja auch bei rumgekommen, aber ganz, ganz viele waren halt einfach in diesen Finalläufen mit drin und haben da echt krasse Leistung gebracht. Und das muss man sich halt auch immer wieder so nochmal vorstellen. Die sind dann unter den besten 8 auf der ganzen Welt, von allen, die da mitgemacht haben. Und das ja auch in allen anderen Sportarten. Ja, auch ganz oft Sportlerinnen und Sportler, die dann irgendwie in den Finalläufen noch mit drin waren und so, wo man dann so sagt, oh, jetzt hat es aber nicht für die Medaille gereicht. Alter, ihr seid einfach unter den besten 8 der Welt oder den besten 10 der Welt. Voll. Das ist dann schon auch nochmal krass. Und beim Schwimmen fand ich es diesmal sehr, sehr auffällig, dass da irgendwie echt richtig coole Leistungen oder gute Leistungen dabei waren.
Und auch da, ne, also das, was du ja gesagt hast, so Frauentischtennis der Fußball der Zukunft wird uns noch lange beschäftigen. Ich glaube, unsere Schwimmzukunft sieht sehr, sehr rosig aus. Wir haben auch richtig gute Nachwuchsschwimmer jetzt.
Zum Beispiel Carmen Wilkerling.
Ach komm.
Das musst du sagen. Ja, aber ich fand auch die Stimmung überragend, auch beim Straßenfahrradrennen, was da los war auf den Straßen und auch wie emotional das war, wenn französische Sportlerinnen oder Sportler die Medaillen geholt haben. Ich habe von der einen Radfahrerin Mountainbike Pauline, ich habe den Namen leider, den Nachnamen vergessen, die, glaube ich, 20 Mal geheult hat. Die hat geheult, als sie auf dem Podest stand. Die hat geheult, als sie im Ziel war. Sie hat geheult, als sie dann nochmal in dieser, in diesem Stadion am Eiffelturm nochmal gefeiert wurde. Das war wirklich ganz, ganz toll.
Total.
Ach Gott, habe ich schon wieder Tränen in den Augen.
Ach Gott. Kommen wir zu unser aller gemeinsamen Highlight.
Ja, denn wir haben heute für euch einen kleinen Überraschungsgast, beziehungsweise wenn ihr den Titel gelesen habt, dann werdet ihr wissen, wer jetzt kommt. Denn unser Highlight ist der Kommentator der Reitsport-Events, nämlich Carsten Soestmeier. Das ist der hier.
Freunde, Chapeau, Chapeau, Chapeau!
Der hat uns alle mitgerissen.
Total, total.
Wirklich, wir sind die größten Fans und deswegen ist es uns eine ganz große Ehre, ihn hier begrüßen zu dürfen. Als zweiten Gast, glaube ich, hier in der ganzen Podcast-Geschichte. Deswegen, schönen guten Tag, Carsten Soestmeier.
Ja, hallo miteinander.
Also, erstmal vielen Dank für Ihre fantastische Arbeit bei den Olympischen Spielen.
Ja, also ich sag mal, meine Arbeit war ja nur die Begleitmusik.
Naja, aber wie? Also uns hat's total abgeholt. Wir sind riesengroße Fans und wir waren wirklich hin und weg und hatten allein schon vom Hören fast schon Tränen in den Augen, weil sie so mit so viel Leidenschaft dabei waren.
Ich habe sie ja auch gehabt. Ich musste ja auch mal Wasser nachfüllen. Nein, war wirklich so. Aber der Sport war so faszinierend und es wurde so schön geritten. Und es gab ja so tolle Momente einfach und die bleiben für die Ewigkeit. Ne? Mhm.
Total. Woher kommt denn Ihre Leidenschaft für den Pferdesport?
Gut, ich habe als Kind das Glück gehabt, dass meine Eltern mir ermöglichten, reiten zu dürfen. Das habe ich einige Jahre gemacht, bis die Bandscheibe kaputt war. Und dann habe ich da relativ früh aufgehört. Und dann bin ich irgendwie ans Mikrofon gekommen. Und am Ende muss ich sagen, im Sattel hätte ich das mit dem Fernglas gesehen, was ich jetzt vor Ort erleben durfte.
Ach, wie schön.
Aber wie ist das denn bei solchen Wettkämpfen, wenn man da mit dabei ist? Natürlich, Sie machen das schon ganz, ganz viele Jahre. Da ist die Vorbereitung nochmal ein bisschen anders. Aber es gibt ja so viele Sachen, auf die man sich da vorbereiten muss und so viele Szenarien und auch die ganzen Namen und sowas. Wie läuft das denn bei Ihnen ab?
Gut, bei mir ist es so, das ist mein Leben. Ich liebe den Reitsport. Also das geht am 1. Januar los und hört am 31.12. auf. Und ich habe auch ein Archiv mit ein paar tausend Reitern. Natürlich gibt es da ein paar, muss ich sagen, die habe ich noch nicht gekannt. Als ich manche davon habe reiten sehen, wusste ich auch, warum ich sie noch nicht kannte. Und das macht bei der Seite, aber das ist Daily Business und zum Schluss machst du so ein bisschen intensiver und guckst dir vor allem das Reglement an, weil da kann ja auch mal etwas kommen, was sonst nicht kommt. Mhm. Ja, natürlich, aber das ist jetzt auch nicht so brutal anstrengend.
Sie machen das Ganze ja auch schon ein bisschen seit 1991 für die ARD. Es waren Ihre 8. Olympischen Spiele. Gibt es so ganz besondere Momente, die Ihnen sehr in Erinnerung geblieben sind?
Ging schon los, 96. Ich weiß noch damals, Uli Kirchhoff, er wurde Olympiasieger im Springreiten. Und Isabel Wert damals auch 96 mit Gigolo, als sie Gold gewann. Das waren meine ersten Spiele. Später dann so viele Momente, beispielsweise Bettina Heu, als sie Gold gewann in Athen, Vielseitigkeit, das wieder aberkannt wurde auf völlig ungerechtfertigte Art und Weise. Da gehe ich auch heute nicht von ab. Aber es gab so viele Highlights. Und jetzt, ich sag mal, bei den 8. Spielen, jede einzelne Medaille an Deutschland, und ich durfte es kommentieren, jede Einzelgoldmedaille, Wahnsinn.
Man hört auf jeden Fall so die Dankbarkeit für diese Arbeit total raus und Ihre Leidenschaft natürlich auch. Aber wie bewahren Sie sich das denn eigentlich? Weil es klingt ja jedes Mal so, als wenn das quasi das Highlight auch Ihrer Karriere wäre.
Ja, und das schenken uns die Pferde. Wissen Sie, die Faszination ist ja gerade, dass die untere Hälfte diese Ausstrahlung besitzt und die da oben hoffentlich nicht viel verkehrt machen. Und das ist halt das Faszinierende und Einzigartige, und deshalb, ich darf die schönste Sportart der Welt kommentieren und damit bekomme ich auch etwas geschenkt, nämlich so einen Moment und das live mitzuerleben. Und wenn ich das schaffe, dass ich das nicht dem Zuschauer diktiert habe, sondern übersetzt habe, damit er genauso wie ich danach Wasser nachfüllen muss, dann habe ich es geschafft.
Ach, schön. Also, da brauchen wir nicht drum herum reden. Pferdesport ist definitiv Platz 1 für Sie. Aber wie sieht es denn mit den anderen Sportarten aus? Gibt es da irgendwie so einen Favoriten oder irgendwas, wenn es jetzt mit dem Pferdesport mal doch nicht mehr sein sollten, aus Gründen, die wir uns eigentlich gar nicht erklären können? Gibt es irgendeine Sportart, die Sie dann kommentieren wollen würden?
Nee, weil ich habe ja die schönste Sportart der Welt und so will ich mich ehrlich gesagt Kinders auch im Leben nicht verschlechtern.
Ja.
Nein, das mache ich nicht. Ne?
Aber haben Sie noch andere verfolgt? Also wir waren irgendwie so komplett im Olympiafieber und sind dann bei so Sportarten hängen geblieben, die wir uns sonst eigentlich nicht angucken würden?
Also beim Reiten zum Beispiel, ne? Nein. Nein, ich bin in Paris überhaupt nicht dazu gekommen. Man darf sich das auch nicht so poesievoll vorstellen. Ich sitze da bei König Ludwig dem 14. im Garten, trinke mein Käffchen und dann kommt mal Isabel Werth vorbei und ich sage Hallöchen, ne? Und fange an zu kommentieren. Nein, du sitzt da auf der Tribüne. Ich habe das Thermometer nicht ausgepackt, weil ich glaube, es wäre explodiert, uncovered, also ohne Dach, bei 35 Grad im Schatten, wir in der Sonne vermutlich bei über 50, das stundenlang. Dann hast du noch den Weg durch, ich sag jetzt mal, die ganzen Metrosysteme dahin. Du bist hin und zurück jeden Tag um die 4 Stunden erstmal unterwegs, sitzt da, also du hast einen 8- bis 10-Stunden-Tag. Mhm. Und wenn der durch ist, freust du dich auf eins, dass du in der Gasse von Versailles irgendwo dich bequem hinsetzt, deinen Sattel runterpackst, an deine Selbsttränke gehst und sagst so, bitte, und jetzt den Hafer auf den Tisch.
Ach, wunderschönes Bild.
Herr Soßmann, was ich bei Ihnen ganz großartig finde, also erstens, dass Sie so von Emotionen getrieben werden, aber zweitens, dass Sie dann in diesen großen Emotionen ja halt auch noch immer Sätze finden, die absolut druckreif sind. Also beim Fußball, wenn da die Emotionen durchbrennen, da hört man nur geil, geil, Tor, Tor, Tor. Und bei Ihnen sind es also Sätze, die könnte ich mir in ganzen Büchern stundenlang durchlesen.
Mit französischer Übersetzung, dass Sie dann auch noch sagen, der König, Le Roi, also dass Sie darauf noch kommen.
Wie schaffen Sie das?
Ich weiß es nicht. Nee, echt nicht. Also ich weiß es wirklich nicht, weil ich war jetzt nicht der Gottbegnadete. Also ich bin mit Asterix und Obelix aufgewachsen, ja, früher. Nicht mit Goethe und Schiller. Mein Lehrer war im Deutschunterricht verzweifelt. Ich bekam meistens Aufsätze, da stunden drunter 4- mit Rücksicht auf die Eltern. Und also es ist, ich weiß nicht warum, ich mag Leute, ich finde sie faszinierend, die mit der deutschen Muttersprache unwahrscheinlich gut umgehen können. Denen höre ich gerne zu. Aber in dem Moment, ich tauche da ein. Mhm. Ich tauche da echt ein, so wie ich jetzt mit euch unterwegs bin. Jetzt könnten die neben mir hier den Kaffee verschütten, das wäre mir ganz egal. Und ich tauche da ein und dann bin ich da auch drin, so total fokussiert, aber locker. Aber ich weiß nicht, woher die Formulierung kommt. Ich höre sie meistens von Kollegen, wie von euch jetzt, oder ich lese in der Zeitung, weil ich schreibe sie mir ja auch nicht auf. Mhm. Dann denke ich, okay, so ist die. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, sage ich dann zu dir jetzt.
Aber nicht nur das, also auch das Internet ist ja ein riesen Fan von Ihnen, so wie wir ja auch. Bekommen Sie das überhaupt mit oder beziehungsweise wie ist es so, wenn das bei Ihnen ankommt, dass Leute Sie so feiern?
Also ich habe das ein bisschen mitbekommen, wie der Bayer sagen wird, also weil in Paris kriegst du ja nicht mit, dass da irgendwie die Zeitungen voll sind, außerdem hast du eh keine Zeit. Das liest du dann irgendwo in so einem Pressespiegel. Ich finde es sehr schön und dankbar bin ich dafür, auch dass Sie mich feiern. Aber ich möchte ehrlich gesagt immer wieder betonen, ich bin nur das Abfallprodukt. Der Sport macht das, was es ist. Ich mache ja nicht den Sport zu dem, was der Sport ist, sondern umgekehrt. Der Sport macht mich zu dem, was ich bin. In erster Linie zu einem glücklichen Menschen, weil ich das erleben durfte. Und ich bin auch als Carsten Soestmeier für die Pferde, für den Sport und für die Zuschauer da und nicht für den Soestmeier. Und das möchte ich einfach immer im Vordergrund gestellt haben.
Und ich glaube, das kommt auch rüber. Ich habe mal auf Ihrer Instagram-Seite vorbeigeguckt, Soesti on Tour. Da ist ein Kommentar, ich habe eigentlich keinerlei Zugang zum Pferdesport, aber dank Ihnen sind vor allem bei der Dressur bei mir Tränen der Rührung geflossen, weil man gemerkt hat, wie viel Respekt und Begeisterung Sie für die Teams haben. Ein Poet am Mikrofon. Also mehr kann man sich doch nicht wünschen als Kommentator, als so ein Lob, oder?
Ja, und das ist ein riesiges Lob. Ich finde das großartig. Oder es gibt ja auch, ich sag jetzt mal, Menschen, die ich kenne und die mit dem Sport wenig zu tun haben, auch Bekannte, wenn dann dir ein Ex-Nationaltorwart im Fußball schreibt, Carsten, das ist der Knaller oder irgendein Schauspieler oder so, die ich gar nicht so richtig kenne, aber die sagen dann, wir haben damit nichts zu tun, aber wir finden das toll. Mhm. Finde ich auch schön. Oder vor allem das Schönste ist, wenn dann so ein Olympiasieger wie Michael Jung, ich kenne ihn jetzt fast 20 Jahre, wir haben auch einen sehr freundschaftliches Miteinander, sage ich mal, in der Umgehensweise, mir danach, einen Tag später schreibt und sagt, weißt du was, Carsten, mein Freund, herzlichen Dank für den Kommentar, das bewegt mich. Und das bewegt mich auch, darf ich ganz ehrlich sagen, weil das ist aus dem sportlich berufenen Munde für mich ein Ritterschlag und das andere ist eine absolute Ehre für mich, dass es Menschen gibt, die vielleicht durch mich den Zugang zum Reitsport noch ein bisschen leichter finden konnten.
Eine letzte Frage hätte ich noch. In welchen Momenten fehlen Ihnen vielleicht auch mal die Worte?
Das würde jetzt ein 3-Tage-Gespräch werden, wenn ich das jetzt alles erzählen würde. Nein, also manchmal ist man sprachlos, dann hält man auch mal als Kommentator die Klappe. Und am meisten fehlen mir die Worte darüber, wenn sich Menschen nicht benehmen können und dann eben, wenn sie mit Pferden zu tun haben.
Ja.
Herr Sussmeier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr, sehr gerne.
Es war eine große Ehre und ich bin mir sicher...
Quatsch. Doch. Freunde, bleibt wohl auf und bis bald bei den Pferden, sage ich einfach.
Ja, bis bald bei den Pferden und auf jeden Fall wird Ihr Chapeau, Chapeau, Chapeau noch jahrzehntelang weiterleben. Total. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne, alles Gute, ciao.
Gleichfalls, tschüss.
Was es nicht in die Sendung schaffte.
Ein fantastischer
Großartig.
Typ.
Großartig, ja, wirklich.
So, was es nicht in die Sendung schafft, da hast du da was.
Ja, ich habe da was und zwar wollte ich auch mal so eine Kleinigkeit fragen, was ihr so von euren Eltern mitgenommen habt, weil...
Hässliche Weihnachtsdekoration.
Wirklich? Ich meine so geerbt. Also so an Eigenschaften.
Achso, an Eigenschaften.
Meine Eltern haben uns nämlich besucht, ganz spontan, waren bei uns zu Hause, während ich mit dem Hund draußen war. Und es sah aus wie Scheiße, ich muss es wirklich mal sagen. Nicht gesaugt, nicht sauber gemacht, überall schon dreckiges Geschirr. Mhm. So, die haben sich nicht angekündigt, dann stehen sie da so und mein Mann hat dann irgendwie noch währenddessen Sachen weggeräumt, stand da so in Unterhose, weil er noch gepennt hat. Das war sehr unangenehm. Und dann ist mir aufgefallen, ich mache das aber wie meine Mutter, wenn ich wegfahre, dann räume ich immer die komplette Bude auf und putze immer nochmal. Ist ja total dumm, weil du bist ja nicht zu Hause. Aber das ist so diese eine Eigenschaft. Ich kann nicht wegfahren, wenn es unordentlich ist zu Hause. Leben ja, aber wegfahren nicht.
Ich finde das schon wieder. Du bist so eine Person, die sagt, oh, es sah aus wie Scheiße, ne?
Ey,
dann kommst
mir.
Du rein und es nee, ist, nee, nee. Also es liegen nee. Vielleicht Hundehaare rum.
Nein, glaub mir. Glaub mir wirklich. Frag,
pass auf.
Pass auf. Du triffst ja meinen Mann am Wochenende, frag ihn.
Ja. Ja, aber ist ihr seid beide wirklich? So.
Nein.
Also
nein,
bei mir ist es so, wenn ich sage, ich kann keinen reinlassen, dann könnte es eine Messi-Wohnung bei RTL 2 sein.
Ja, genau.
Dann stehen Pizzakartons rum.
Ich übertreibe nicht. So sehr dich das ehrt, dass du uns in diesem Licht siehst, vielen Dank, aber nein.
Doch.
Ich schwöre bei Gott, es sah aus wie bei, und das ist noch untertrieben, Hempels unterm Sofa.
Wie bei Hempels unterm Sofa. Ach,
aber gibt's da was? Habt ihr irgendwas, so eine Eigenschaft, die ihr von euren Eltern übernommen habt, vielleicht auch unbewusst?
Ich übernehme ganz viele Witze von meinem Vater.
Ah. Und, stimmt, der Witz liegt bei euch echt in der Familie. Ich habe deinen Papa ja auch schon kennengelernt, der ist auch so ein...
Von dem habe ich ganz viel.
Mag ich. Gerne.
So Humor und unterhaltungsmäßig gelernt. Aber das Problem ist so, ich habe seine Witze, seine Dad-Jokes dann irgendwann angefangen ironisch zu machen und habe letztens gemerkt, so dann bei...
Nee, ist nicht mehr ironisch.
Ja genau, als jemand gefragt hat, wie geht's dir? Mein Vater macht immer den Gag, sag ich nicht Datenschutz. Jedes Mal. Und ich habe das letztens auch das erste Mal gemacht und halt nicht mehr ironisch. Schöne Grüße, Papa.
Du bist der Beste. Bei dir?
Ich habe eine Eigenschaft, die ich selber richtig nervig finde.
Ja.
Die hat sowohl meine Mutter als auch meine Oma, die können nur sehr schwer, wenn du so zusammen am Tisch sitzt oder so. Und dann irgendwie, es fehlt noch was oder hier und da, dass sie da mal sitzen bleiben.
Oh.
Und so, das kriegen sie nicht so gut hin. Und wenn wir Besuch haben oder so Gäste oder sowas, ich kann nicht sitzen bleiben. Das ist echt ein Problem für mich.
Aber das muss man auch sagen, als Gastgeberin oder Gastgeber nervt, das finde ich total, wenn jemand sagt, jetzt setz dich doch mal hin. Und dann denkst du, nee, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber das finde ich, muss man irgendwie anders formulieren.
Beim Gastgeben bin ich sowieso immer sehr hin und her gerissen, weil ich mag beide Gastgeberstile. Ich mag diesen Stil so, komm, du bist mein Freund, bediene dich selber.
Ja.
Du weißt, wo Bier steht.
Ja.
Grill schmeiße dir einfach an oder so, wenn du willst. Ja. Hier, nimm dir Sachen aus dem Schrank. Ich finde es aber auch voll geil, wenn ich habe einen Kumpel, der macht das in Perfektion, der bereitet alles perfekt vor. Du musst dich wirklich nicht bewegen.
Mhm.
So, den ganzen Abend nicht. Mhm. Und wenn das Bier leer ist, also ich stelle noch nicht mal die Flasche wieder ab, dann kommt schon das nächste. Dann kommt Essen. Dann wird irgendwie der Tisch geputzt. Mhm. Dann wird irgendwie Musik angemacht.
Das macht aber auch Spaß.
Ich mag beides. Ich kann mich dann immer nicht entschließen, was für ein Gastgeber ich sein möchte.
Bei mir ist das Problem, ich kann mich immer so schwer entscheiden. Das heißt, ich habe natürlich immer eine viel zu große Auswahl an Dingen, weil ich denke dann immer so, ja, aber wenn einer das nicht mag, dann habe ich noch das notfalls.
Ja, ja.
Und falls derjenige davon nicht satt wird, dann hätte ich noch das anzubieten. So, und dann möchte ich immer so, ich bin dann richtig gestresst. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Früher war es noch viel, viel schlimmer. Ich will dann immer, dass es allen möglichst gut geht. Deswegen haben wir auch alle Sorten Getränke dann da. Ich würde das auch niemals sagen, deswegen ist es eher eine Offenbarung, aber wir haben natürlich auch 8 Wochen später immer noch Getränke von diesem Abend übrig, weil wir das wirst du ja niemals,
natürlich.
Ne, du kaufst ja 80 Flaschen verschiedene Getränke für 3 Personen.
Ich habe immer noch Salzstangen von eurer Hochzeit bei mir zu Hause.
Von unserer Hochzeit?
Ja, natürlich, weil ich auch noch deine blöden Weinkissen habe, die du seit zwei Jahren abholen möchtest.
Oh Gott, scheiße, stimmt.
Die anderen Sachen habe ich alle schon weggepresst im Laufe der Monate. Ja. Ja,
nee, die stehen jetzt in meinem niemals hätte ich da noch dran gedacht. Scheiße, stimmt.
Was ist das?
So Deko-Weinkissen von der Süßigkeiten.
Von der Candybar.
Von der Candybar.
Und stimmt, du hast recht, da standen so Pakete mit Salzstangen und sowas, die haben wir gar nicht aufgemacht, weil die gar nicht gegessen wurden an dem Abend noch.
Im Laufe der Zeit habe ich alles andere weggefressen, was da noch mit drin war. Also die Cola-Kracher, die ich mitgenommen habe. und die Chips. Und die Knickknacks, die habe ich alle weggefuttert.
Diese kleinen, das sind auch richtige Arschlochtypen, muss man einfach mal sagen. Diese kleinen Chips-Typen, wo man sich denkt,
Ich bin ja wirklich nicht so Naschkind, ne? Aber meine Freundin nascht Chips und das ist wirklich so, über den Laufe des Tages halt immer verteilt, so krap, krap, krap. Und dann war es am letzten Wochenende das erste Mal so, dass ich dann in den Mülleimer geguckt habe und gesehen habe, dass sie heimlich die Chips-Tüte weggeschmissen hat. Ich weiß aber, Lina, hast du die ganze Chips-Tüte aufgegessen?
Sie so, ja, aus Versehen. Ich kenne den Satz von Anna auch. So, aus Versehen. Ja.
Ey, ich wurde letztens von meinem Mann geschämt, von wegen, ja, du isst aber auch immer richtig viele Süßigkeiten zwischendurch. Ey, was der an Repertoire zu Hause hat, dann bringt er eine Tafel Schokolade mit und ich meine nicht diese ganz kleinen, sondern diese XXL-Tafel. Ja. Die war im Angebot. Am Arsch, die war hundertprozentig nicht im Angebot. Die hast du einfach mitgebracht, weil du sie gerne magst. Und dann muss ich mir anhören, ich soll nicht so viel naschen. Ja, genau. Nee, lass ich mir einfach auch nicht sagen.
Oh. Herrlich.
Gut, lass mal in die nächste Rubrik wechseln. Das war schön.
Was passierte, während die Musik lief?
Aber warte kurz, was mache ich jetzt mit diesen scheiß Holzkisten? Die stellen mir den ganzen Keller
inzwischen zu. Ja, ich hole die irgendwann nochmal ab bei dir, okay?
Ich habe also irgendwann wirklich, mal gesagt,
wir verabreden das jetzt hier und jetzt, ich hole die ab.
Weil die standen wirklich bestimmt ein Jahr in meinem Schlafzimmer rum. Und es gibt ja so Sachen, die stellst du einmal hin und denkst du, so, ja, du kümmerst dich drum. Und dann werden sie aber so Teil des Raumkonzepts. Ja. Und als ich die dann rausgebracht habe, in den Keller gestellt habe, habe ich gedacht, Alter, ist das groß hier. Das ist ja,
das ist total gut, weil wir haben neben dem Kühlschrank haben wir noch so Platz, wo man so schöne Weinflaschen reinstellen könnte. Tatsächlich. Und dafür wären die doch perfekt. Dann können wir da ja so Flaschen lagern drin.
Axel, ich mach dir ein paar Vorschläge, was du daraus machen kannst.
Ich lasse ja einfach im Keller. Ich muss sowieso mich erstmal durchtanken, bis ich da wieder. Mein Keller sieht aus. Ja. Ganz schrecklich. Ich wollte ihn ja mal aufräumen und habe mir einen Transporter gemietet. Und das war an dem Tag, als gestreikt wurde bei den Abfallentsorgern. Was wir den ganzen Morgen in der Show gesagt haben. Und dann meinte ich zu Thomas Wenzel aus den FFR Nachrichten, ja, ich habe einen Transporter genommen, ich fahre heute Sachen aus dem Keller zum Wegbringen. Und der guckte mich fassungslos an und meinte, bist du bescheuert? Was haben wir denn 5 Stunden erzählt? Deswegen sieht mein Keller. Also wirklich so, da könnte ich deine Eltern wirklich nicht reinlassen.
Aber können
Keller.
Wir da nicht so eine Aktion draus machen?
Ja, dass Leute meinen Keller aufräumen?
Ja, nein, ja, dass du jetzt sagst, hey, hier, du lädst uns ein, wir naschen ein bisschen was von Carmens abgelaufenem Naschkram weg und dann gibt's dann noch, hier, Carmen kann ja auch noch Getränke mitbringen, die sowieso sonst ablaufen und dann hier machen wir zusammen so ein bisschen, hier eins in die Mülltüte, eins kommt auf den Balkon und dann rapp, zerrapp.
Nee, apropos, ich glaube, das ist ganz schlimm alles.
Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, aber bei uns ist letztens Bier abgelaufen.
Gut, das geht schnell.
So, okay, ja, nee, das war's. Das geht schnell, sag mal, wollt ihr mich beide verarschen?
Aber, Moment!
Ich bin menschlich, warte, es geht schnell. Also, Bier ist, glaube ich, ungefähr 1,5 Jahre haltbar.
Nein, nicht unbedingt.
Ofenkäse ist schnell schlecht. Wusstet ihr das? Naja, also, was passierte, während die Musik lief?
Ja. Was ist da denn passiert?
Was ist denn da passiert? Auch da brauche ich, wir sind ja hier interaktiv, auch da brauche ich mal ganz kurz eure Einschätzung. Wir
Viva
haben ja
interaktiv, hi! Wir sind
die drei
Mola,
coolen Kids.
Milka und Nils.
Witzig. Und Heike Makatsch.
Heike, ja. Schöne Grüße an Nils Bokeberg, Mola Adebisi. Und Milka hatte, glaube ich, keinen Nachnamen. Oder ich habe ihn mir nicht gemerkt.
Milka hat einen Nachnamen, aber den wissen wir, glaube ich, gerade einfach nicht. Wir haben ja diese Woche ganz viele tolle Dinge gemacht, die man eigentlich nicht machen sollte bei Probieren geht über Studieren.
Ja,
unter anderem.
Das ist auch das, was ich noch auf der Halde hatte.
Unter anderem haben wir den, oder habe ich, übertune ich, den schwedischen Stinkefisch gegessen. Süßströming.
Milka Lof Fernandes. So,
ach,
kurz
Lof Fernandes, ja, das stimmt. Stimmt, hast recht.
Gut, Stinkefisch, Wahnsinn.
Genau,
Wahnsinn.
Stinkefisch gegessen und du hast ja gesagt, Axel, dass du es auf gar keinen Fall machen würdest und auf gar keinen Fall runterkriegen würdest. Ne? Und dann habe ich so überlegt, was wären tatsächlich Dinge, die ich nicht gegen, ich meine, dafür habe ich jetzt auch kein Geld gekriegt, aber die ich nicht, wo ich meinen Ehrgeiz nicht für überwinden könnte.
Jetzt bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das geht.
Es gibt, und ich musste kurz überlegen, aber ich habe eine Top 3. Und vielleicht habt ihr auch noch ein, zwei Sachen, wo ihr sagen würdet, das würde ich auch niemals machen gegen Geld. Also, Platz 3?
Ich, 100%, ich weiß nicht, was ich habe für dich. Ja, sag.
Mein Platz 3, auf jeden Fall in eine Höhle kriechen. Ich gucke manchmal so Dokus, das kann ich nicht. Wirklich, weil ich kriege Platzangst. So von Leuten, die so Höhlenforscher sind
da,
oder sowas.
Da habe ich zum Glück gar kein Problem.
Finde ich interessant, finde ich alles toll. Aber dann denke ich mir so, Alter, dann steckst du da fett. Kriege ich jetzt schon Beklemmungen?
Ja.
Geht nicht?
Da wäre ich aber bei dir. Dafür wäre ich zu dick und dann würde ich da stecken und dann kriege ich mich da nicht raus.
So,
das würde ich nicht.
Wir würden dir eine dicken Höhle raussuchen.
Aber das, überleg mal, das ist wirklich richtig unangenehm, wenn du dich da wirklich so verschätzt hast. Und dann bist du, dann steckst du da so in der Höhle und dann müssen sie da kommen und müssen da, was ich, so
einen
Spüli-Einsatz machen, um dich da wieder so rauszuflitschen oder so. Ich weiß nicht.
Du bist eingeseift und dann treten so Leute von oben so auf deine Schultern.
Damit du durchflutschst.
Aber was macht man denn?
In der dicken Höhle.
Stecken bleiben, was macht man?
Nee, da muss man ein bisschen Gestein da wegknüppeln.
Das geht aber manchmal gar nicht.
Ganz ja, also. Witzig. Ich glaube, man hat gewisse Voraussetzungen als Forscher.
Da habe ich Gott sei Dank wirklich überhaupt keine Angst da. Obwohl, kennt ihr hier den Film 28 Days, wo der in so eine Felsspalte rutscht und dann stecken bleibt?
Ist
und
das, sich heißt dann, so?
Heißt
das
nicht 28 Days? Doch,
ja,
ich
weiß,
das ist
meinst,
auch der sich selber den Arm abnimmt.
Ja, genau. Oh, das war das Schlimmste, was ich je gesehen
so,
habe.
So, siehst du?
Ja, das ist ja quasi eine Klippe als Höhle. Eine Höhle als Klippe.
Ja, aber da kannst du ja wenigstens noch weiter gucken. Aber ich finde dieses Gefühl, dass man dann da steckt. Und es ist ja wie, stell dir mal vor, das MRT bleibt stehen. Oh, furchtbar, nee.
Was?
Also das wäre, naja, das ist ja das ähnliches Gefühl. Du steckst einfach im Kopf drin, du kommst.
Ist ja ein riesengroßer Unterschied, ob du in einem MRT steckst oder ob du in der Höhle bist.
Nein, das ist für mich ähnlich. Das könnte ich auf jeden Fall nicht. Mein Platz 2, aus dem Flugzeug springen. Ich weiß, es machen viele Fallschirmsprung, dieses bin ich raus, kann ich nicht.
Ja, kann ich auch nicht.
Würde ich auch niemals machen. Aber mein absoluter ungeschlagener Platz 1, was einfach nicht geht und was ich nicht kann, im offenen Wasser schwimmen.
Ach ja, stimmt.
Ich schwimme ja total gerne und es ist auch alles cool. Wir waren jetzt am Wochenende am Steinhuder Meer, haben ein Mädelswochenende gemacht, war alles super, bis wir ins Steinhuder Meer gegangen sind. Weil das ist ja ein Gewässer, ein Binnengewässer. Das Wasser ist nicht klar und du kannst den Boden nicht mehr sehen. Ich habe wirklich, also wären meine Freundinnen nicht dabei gewesen, ich hätte nicht ins Wasser gehen können. Und das, obwohl es ja nur hüfttief ist. Dieses Gefühl, nicht den Boden zu sehen und nichts, ich könnte auch nicht schnorcheln, weil irgendwann wird es so tiefblau. Also ich war ein einziges Mal in meinem Leben schnorcheln, zusammen mit meinem Mann, und da musste die gesamte Zeit meine Hand halten, obwohl wir richtig dolle Wellengang hatten. Ich kann es nicht. Ich frag mich nicht, woher das kommt oder was das für ein komisches, das ist wahrscheinlich irgendein Traumata aus der Kindheit oder so. Ich weiß es nicht, aber es geht für mich absolut nicht, dieses Gefühl zu wissen, da könnte von jeder Zeit von irgendwo was kommen und kriege ich wieder Zustände.
Der Film heißt übrigens nicht 28 Tage, das ist eine Komödie mit Sandra Bullock. Die schneidet sich da nicht den Arm ab, also nicht, dass ich euch den jetzt ausgeliehen habe, den romantischen Arm und den ganzen Abend darauf wartet, dass sich Sandra Bullock den Arm abschneidet. Der Film, wie wir meinen, ist 127 Stunden. So.
Ach so.
Fast das gleich. Ja. Das mit dem offenen Gewässer, da habe ich wirklich null Probleme mit. Das ist für mich, also beim Schnorcheln ist das ja das Allerbeste, da wo dann Riff zu Ende geht und dann aus dem Tiefen kommen ja dann halt auch die größeren Tiere und sowas hoch. Nee. Ja, mega gut.
Nein,
doch.
Ja. Kannst auch ins Aquarium gucken, ey.
Wie beim Surfen, auch bei den Olympischen Spielen plötzlich ein Wal aufgetaucht ist.
Nee.
Aber das mit dem offenen Wasser, da schließt sich der Kreis zu einer Geschichte, die wir in der letzten Woche hatten, die haben wir zeittechnisch nicht mehr reingeschafft. Ja, dieses Taucherpaar, das 40 Stunden vor der Küste von Texas festsaß. Ja. Es gab so eine ähnliche Meldung heute, die wir drin hatten, und zwar ein Astronaut und eine Astronautin, die länger auf der ISS bleiben müssen als geplant, weil die haben einen Testflug gemacht für ein Raumschiff, sollten testen, ob das alles funktioniert, und haben dann gemerkt, funktioniert gar nicht so gut. Und statt 8 Tagen müssen sie jetzt wahrscheinlich 8 Monate oben bleiben.
Krass.
Da ist dann also die Frage, also auch gerade auf dem Wasser, also wenn du weißt, so hoppert, also auf dem Wasser weiß ja gar nicht. Wir haben uns ja gefragt, ob die geklärt haben, wer wen ist.
Ich bleibe dabei, das passierte ja, du tauchst ja nicht im Steinhuder Meer oder in der Nordsee im Zweifel.
Wo sind wir denn jetzt?
Nee, Moment.
Sind das immer noch deine Freiwasserangst?
Moment, du tauchst ja da, wo es im Zweifel Haie gibt. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich zu essen. Das habe ich dir letztes Mal auch. Das habe ich dir schon letztes Mal gesagt.
Ja.
Es macht keinen Sinn zu klären, wer wen ist, weil du kannst dich nicht essen. Dann blutet, dann kommen Haie, dann bist du auch tot. Das macht keinen Sinn.
Du musst ja wirklich überlegen, wenn du irgendwann da dahin siehst. Da musst du ja,
ja was
schon
willst du
mal
denn den anderen dann essen? Das macht gar keinen Sinn.
Doch, natürlich. Du
Nein.
musst ja überleben.
Warte mal, die sind ja im Wasser.
Die sind im Wasser ja. quasi da ist gestrandet. Also da ist das Boot
wirklich
war weg.
Dein kleinstes Problem.
So, dankeschön.
Hä?
Weil du einfach vor Erschöpfung gehst ja. du halt unter. Das ist
nein, die sind in einem Schiff gewesen.
Deswegen im offenen Wasser.
Ja, nee, dann ergibt das ja gar keinen Sinn. Dann lass doch mal über die Astronauten sprechen, die da 8 Monate zusammen
wir
aushalten
Wir sind ein
müssen.
Bisschen fortgeschritten mit der Zeit.
Ganz kurz. Bei den Astronauten frage ich mich wirklich, also wenn du dann so, hier, ich bin 8 Tage weg und dann werden da 8 Monate, also was hast du denn für Gedanken? Oh Mist, ich habe Unterhosen vergessen.
Ja, oder stimmt.
Was ist so, also,
ja.
Und
was
vor allem, stell dir mal vor, du hast gerade jemanden kennengelernt.
Ja, oder du sagst dann so, deinem Partner, deiner Partnerin oder so, du, wir sehen uns in der Woche, ach nee, huch,
ja.
8 Monate, tschüss.
Oder du hast gerade einen neuen Zahn beim Zahnarzt bekommen und der sagt, kommen Sie nächste Woche zur Kontrolle wieder. Ja, passt mir, ich bin nächste Woche wieder da. Und dann kommst du erst 8 Monate später
ja,
und hast
gut,
keinen
ja.
Zahn mehr.
Ich vermute, wenn man nächste Woche ins All fliegt, ist das
ja,
nicht
du
so der Punkt.
Wenn du Zahnschmerzen kann man nicht planen.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dann noch nicht mal Kniffel dabei hast, was machst du 8 Monate? Also ja, die können
Sterne
ja,
zählen.
Und die Frage ist natürlich,
das
also
war ein ganz guter Gag,
ob die, ja, geht so. Ob die in Beziehung sind, weil ich glaube, wenn du 8 Monate in so einer Raumstation bist und halt wirklich dann
ist ein Mann und eine Frau?
Ja, genau, ja.
Sind die
ja, aber da sind ja auch noch andere Leute erstmal in der Raumstation nicht. Da.
Ja, aber trotzdem, wenn du da aber so rumdümpelst in der Schwerelosigkeit.
Also? Moment, aber das wäre euer größtes Problem?
Nein, überhaupt nicht, aber das ist, ich glaube,
also dass die 8 Monate lang langweilig wäre, kannst du ja immer mal zusammenreißen oder nicht?
Da, ey, das sagst du, wenn du einen Tag krank bist, dann bekomme ich wieder morgen schon um 10 Sprachnachrichten. Mir ist so langweilig. Ich habe jetzt eine Doku über Wale geguckt.
Ich glaube, bei Carmen ging es ums Bumsen.
Dankeschön. Cedric hat es verstanden.
Pass auf, das führt
wir
ja
sind
aus,
also nochmal
ja, genau,
fortgeschritten ja, in der Zeit.
Deswegen sagen wir jetzt einfach bei 3 denjenigen hier aus dem Raum, mit denen wir lieber für 8 Monate im All wären.
Oh.
1, 2, 3. Cedric.
Carmen.
Oh Gott, hey, was ist denn,
naja,
ey,
also,
das ist wirklich, es ist so bezeichnend für diese ganze Dynamik. Carmen kann sich natürlich nicht entscheiden, Cedric fällt mir in den Rücken und ich will einfach nicht mehr Carmen 8 Monate irgendwo eingesperrt sein.
Gebt uns doch Feedback, sagt uns, wie ihr die Folge fandet. Falls es nächste Woche noch eine neue Folge gibt, falls wir uns nicht alle umgebracht und gegessen haben, dann freuen wir uns sehr auf euch. Ich würde jetzt mal die Verabschiedung machen, zum Wohle aller.
Oh, ja.
Erst die rechte, dann die linke, beide machen winke, winke.
Ja, komm.
Was für eine Woche.
Jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Und mehr von Carmen und Axel jeden Morgen live in Guten Morgen Niedersachsen von 5 bis 10 bei FFN.